Der geistig beeinträchtigte Bruno Lüdke gestand in der Zeit zwischen 1924 und 1943 insgesamt 84 Morde begangen zu haben. 53 davon schrieben ihm die nationalsozialistischen Kriminalisten tatsächlich zu. Heute gilt als gesichert, dass Bruno Lüdke keinen einzigen der ihm zur Last gelegten Morde begangen hat. Er wurde ein Opfer der NS-Justiz. Die Kulturwissenschaftlerin Susanne Regener und der Medienhistoriker Axel Dossmann haben in akribischer Recherche untersucht, warum aus Bruno Lüdke ein Serienmörder gemacht wurde. Ihr Buch »Fabrikation eines Verbrechers – Der Kriminalfall Bruno Lüdke als Mediengeschichte« hat Ulrike Schmitzer gelesen.
Susanne Regener entdeckte den Kriminalfall vor fast 30 Jahren bei einem Besuch im Museum der Polizeihistorischen Sammlung Berlin. Damals waren Fotos, Zeitungsausschnitte und Gipsabdruck der Mörderhand noch ausgestellt. Heute liegen sie in einem Obstkarton im Keller. Dem Museum ist der Fall zu kompliziert geworden. Denn seit den 1990er Jahren ist einiges in Bewegung gekommen. Vom Zeitpunkt der Geständnisse im Jahr 1943 bis in die 1990er Jahre galt Bruno Lüdke in Filmen, Hörspielen, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern als monströser Frauenmörder. Die Illustrierten steigerten ihre Auflagen mit »Das Monster von Köpenick«, mit »Dem Teufel in Menschengestalt«. Der größte Mordfall der Kriminalgeschichte wurde mit Mario Adorf verfilmt. Die Medien der Nachkriegszeit setzten das fort, was die Nationalsozialisten in Gang gesetzt hatten. Es war vom geborenen Verbrecher die Rede, vom bösen Gesicht des Minderwertigen. Der Kriminalfall Lüdke ist eine beispielhafte Verdichtung für eine Kultur- und Mediengeschichte von Außenseitern im 20. Jahrhundert. Ob Lüdke wirklich 53 Morde begangen haben kann, wurde jahrzehntelang nicht hinterfragt. Dabei kamen schon im Jahr 1943 erste Zweifel auf, die ein Hamburger Kriminalkommissar nach Gesprächen mit Lüdke laut werden ließ.
Bei Lüdke geht zufolge seiner fast idiotenhaften geistigen Veranlagung die Geständniswilligkeit so weit, dass er fast regelrecht weint und sich hilfesuchend an die Beamten der Kommission wendet, wenn er sich am Tatort nicht zurechtfindet und nicht die befriedigenden Auskünfte und Antworten geben kann, um einen weiteren Mord auf sich nehmen zu können.
Warum aber war er von den Nationalsozialisten als Bestie aufgebaut worden? Und warum gerade er? Bruno Lüdke wurde in Köpenick geboren. Seine Eltern hatten eine Wäscherei. Er besuchte die Hilfsschule und arbeitete als Kutscher und Hilfsarbeiter. Er war mehrfach wegen Diebstahls angezeigt. 1940 wurde er mit der Diagnose erblicher Schwachsinn zwangssterilisiert. Susanne Regener forschte nach, wer der NS-Arzt war, der Bruno Lüdke zwangssterilisieren ließ.
Meine Recherchen zum Vornamen und Leben des Neurologen brachten jedoch eine Überraschung, die mich auf Vorurteile und Widersprüche im eigenen Denken aufmerksam machte.
Der Arzt Albrecht Tietze wurde 1971 mit dem Titel »Gerechter unter den Völkern« in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ausgezeichnet. Er half Widerstandskämpfern und rassisch Verfolgten. Um kleinere Sachen konnte er sich laut eigenen Aussagen nicht kümmern.
Der Kutscher Bruno Lüdke mag vor dem Hintergrund solcher Risikoabwägung zu den kleinen Sachen gezählt haben.
Im März 1943 wurde der zwangssterilisierte Lüdke wegen des Mordes an Frieda Rösner verhaftet. Bei der Vernehmung nahm der Fall ungeahnte Ausmaße an. Es sind mehr als 800 Seiten Vernehmungsprotokolle zum Kriminalfall Lüdke überliefert. Sie behandeln rund 80 Morde, die zwischen 1924 und 1943 in der Weimarer Republik und in der Nazi-Diktatur unaufgeklärt geblieben sind.
Für 53 Morde sei Lüdke als Mörder eindeutig überführt worden, schrieb Kriminalkommissar Franz Ende April 1944 in seinem Schlussbericht. Das Hauptmotiv dürfte ohne Zweifel in der geschlechtlichen Gier zu suchen sein.
In den 1990er Jahren wurde ein Kriminalpolizist aus den Niederlanden auf den Fall aufmerksam. Nachdem er die Vernehmungsprotokolle der Nationalsozialisten aus dem Jahr 1943 und die Beweismittel studiert hatte, kam er zu dem Schluss:
Einen Serienmörder mit dem Namen Bruno Lüdke hat es niemals gegeben. Seine Geständnisse sind ihm abgeluchst worden. Und jedes einzelne Geständnis war falsch.
Die an den Tatorten vorgefundenen Fingerabdrücke wurden in keinem Fall abgeglichen, obwohl dies damals bereits üblich war. Alibis wurden unzureichend geprüft, Sachbeweise und belastbare Zeugenaussagen lagen in keinem Fall vor. Diesem Befund schließen sich Regener und ihr Co-Autor Axel Dossmann nach ihrer eigenen Aktenanalyse an. Die Autoren lesen die Protokolle als Protokolle des beruflichen Ehrgeizes und der Raffinesse des NS-Kriminalkommissars. Am 10. Dezember 1943 wurde Lüdke in das neu gegründete Kriminalmedizinische Zentralinstitut in Wien gebracht und dort ermordet. Damit war auch eine juristische Bewertung der Vernehmungsprotokolle hinfällig.
Der monströs konstruierte und zugleich juristisch kaum haltbare Fall sollte, so meine These, für eine Verschärfung der Gesetze gegen Gemeinschaftsfremde genutzt werden. Das konnte, so meine Annahme weiter, nur ohne Prozess gelingen.
Der Fall sollte Druck machen. Das Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder hätte der Kriminalpolizei die Inhaftierung von sogenannten Versagern und Taugenichtsen ohne jegliche Straftat ermöglicht. Doch das Gesetz war noch nicht umgesetzt und Lüdke konnte als Argument herhalten, tot mehr als lebendig. Wie er starb, ist nach wie vor ungeklärt. Denn die Akten in Wien sind verschwunden. Bis jetzt vermutete man, dass er bei einem Experiment in der Unterdruckkammer getötet wurde. Susanne Regener setzt jedoch eine neue Indizienkette zusammen und meint, dass an Lüdke neue Giftmunition getestet wurde. In Wien wurde auch eine Büste des Massenmörders angefertigt, die auf der rassenanthropologischen Untersuchung basierte. Die Büste wurde, so Regener, als dreidimensionales Studienobjekt des Bösen konzipiert. Lüdke wurde nicht nur von den Nationalsozialisten instrumentalisiert, sondern auch von den Medien der Nachkriegszeit.
Das Dritte Reich wurde über den Umweg einer Massenmörderstory als gruselige Kriminalgeschichte verhandelt. Opfer waren Deutsche, verführt und machtlos gegenüber entweder skrupel- und gewissenlosen Nazis oder eben perversen Massenmördern.
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zum Beispiel forderte aufgrund des damaligen Ermittlungserfolges, dass die alten Fachleute aus der NS-Zeit, die SSler der NS-Kripo, in die bundesdeutsche Polizei reintegriert werden sollten. Dutzende Artikel und der Film Nachts, wenn der Teufel kam mit Mario Adorf reproduzierten die Geschichte vom Massenmörder immer wieder. Die Schwestern von Bruno Lüdke klagten den Filmverleih. 1958 wurde entschieden, dass Lüdke eine Person der Zeitgeschichte sei und öffentlich als Massenmörder bezeichnet werden darf. Lüdke wurde zum frei verfügbaren Mythos. Bis heute wird er immer wieder vermarktet, sei es für True Crime Stories oder für eine Doku über die Gesichter des Bösen.
Was sich einmal in den Archiven großer Medienunternehmen als sogenanntes Wissen eingenistet hat, ist im digitalen Zeitalter als Content offenbar schwer zu korrigieren.
Fabrikation eines Verbrechers schöpft die Potenziale des wissenschaftlichen Buches neu aus. Es ist eine spannende Spurensuche, ein Fotobuch, eigentlich ein Kunstprojekt und nicht zuletzt ein Lehrbuch für historische Forschung. Die Medienhistoriker zeigen eindrucksvoll, wie ein Wehrloser zur Verbrecherfigur gemacht wird und wie sich das Bild trotz besseren Wissens nicht mehr auslöschen lässt. Ungelöst bleibt, wer die Morde begangen hat.